Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Heute Morgen, 6 Uhr, mit Daniel Knoll.
Die Themen heute früh. Als einziges Land der EU befindet Irland an der Urne über den Reformvertrag von Lissabon. Neuesten Umfragen zufolge ist eine Mehrheit des irischen Stimmvolkes aber gegen den Vertrag. In Brüssel steigt das Sorgenbarometer. In den USA ist die Schweizer Grossbank UBS unter Druck. Medienberichten zufolge erwägt sie nun, den US-Steuerbehörden Kundendaten weiterzugeben. Und die UBS muss noch in diesem Monat zu einer Anhörung im US-Parlament antraben. Und die SVP-Parteileitung hat nach der Abstimmungsniederlage vom Wochenende ein neues Problem. Aufbegehrende Parlamentarier aus der Romandie. Die Welschen fordern ein eigenes Parteisekretariat und sie wollen eigenes Geld für welschlandtypische Kampagnen. Das ist heute Morgen. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in den Freitag. In Irland stimmt das Volk über den EU-Reformvertrag ab. Es ist die einzige Volksabstimmung zum Vertrag von Lissabon in der gesamten EU und entsprechend kann diese einzige Abstimmung den Vertrag abschießen. Das macht in Brüssel Sorgen, erst recht seit die neuesten Umfrageergebnisse aus Irland vorliegen. Die zeigen nämlich einen deutlichen Meinungsumschwung von Ja zu Nein. Aus Irland Martin Alliot.
Die heutige Ausgabe der seriösen irischen Tageszeitung Irish Times wird nicht nur in Dubliner Regierungskreisen, sondern auch in Brüssel und anderen europäischen Hauptstädten Besorgnis verbreiten. Erstmals haben die Gegner des EU-Reformvertrags von Lissabon, über den am nächsten Donnerstag in Irland abgestimmt wird, die Oberhand gewonnen. Verglichen mit der letzten Befragung desselben Instituts vor 3 Wochen ergibt sich folgender Schnappschuss. Dafür 30% minus 5. Dagegen 35% plus 17. Mehr als ein Drittel der Befragten sind noch unentschieden oder werden nicht an die Urne gehen. Wenn diese Gruppe ausgeschlossen wird, ergibt sich ein Vorsprung der Gegner von 54% zu 46%. Die Befürworter haben in den nächsten Tagen alle Hände voll zu tun, diesen Trend noch umzukehren.
Im Gegensatz zu Irland haben andere EU-Staaten den Vertrag von Lissabon bereits gut geheißen, zum Beispiel die Niederlande. Mehr dazu nun in den Meldungen mit Markus Amrain.
Vor 3 Jahren, als die EU eine Verfassung einführen wollte, war dieser Vorschlag in den Niederlanden in einer Volksabstimmung abgelehnt worden. Diesmal wird es keine solche Abstimmung geben. Bis jetzt haben 16 Länder den Vertrag gut geheißen, alle durch ihre Parlamente. In Simbabwe hat die Regierung die Hilfswerke und Nichtregierungsorganisationen angewiesen, ihre Arbeit bis auf Weiteres einzustellen. Der zuständige Minister begründete die Anweisung damit, die Organisationen würden gegen Vorschriften verstoßen. Einige betrieben außerdem Wahlkampf für den Spitzenkandidaten der Opposition, Morgan Tsvangirai. Die 2 höchsten Chefs der amerikanischen Luftwaffe haben ihren Rücktritt eingereicht, nach massiver Kritik von US-Verteidigungsminister Robert Gates. In der Amtszeit der beiden war es zu mehreren Zwischenfällen gekommen. So waren laut Medien irrtümlich Komponenten atomarer Sprengköpfe an Taiwan geliefert worden. Zudem sei im vergangenen Sommer ein Bomber fälschlicherweise mit scharfen Atomsprengköpfen quer über die USA geflogen. Der Zwischenfall sei mehr als einen Tag lang nicht bemerkt worden.
In Florida steht ein ehemaliger Banker der UBS vor Gericht. Er soll geholfen haben, Kundengelder in Millionenhöhe an den amerikanischen Steuerbehörden vorbeizuschmuggeln. Und er ist geständig. Die Schweizer Grossbank steht in den USA also unter Druck. Und unter diesem Druck erwägt die UBS nun offenbar, Konzessionen zu machen. Das mindestens meldet heute die New York Times. Peter Vögerli.
Die New York Times meldet in ihrer heutigen Ausgabe, die UBS erwäge, die Namen von 20.000 Kunden den Ermittlern zur Verfügung zu stellen und der Kongress werde im Juni Hearings über die Geschäftspraktiken der UBS und der liechtensteinischen LGT Group durchführen. Die UBS selbst nahm zum Artikel der New York Times keine Stellung. Sprecherin Corina Byrne in New York erklärte, die UBS nehme die Vorwürfe ernst, werde in vollem Umfange kooperieren und notfalls Konsequenzen ziehen.
What I can tell you is that we are treating these investigations with the utmost seriousness and we've committed substantial resources to cooperate. and we intend to appropriately and responsibly address and correct any issues raised in these investigations.
Das Büro des zuständigen Senators Carl Levin erklärte, für Juni seien keine Hearings über die Geschäftspraktiken der UBS geplant, wollte aber nicht sagen, ob für einen späteren Zeitpunkt Anhörungen vor dem Kongress vorgesehen seien. Finanzexperte Alfred Mettler von der Georgia State University hält die Meldung von der Offenlegung von 20.000 UBS-Kundennamen indes für wenig glaubwürdig, weil sich die UBS an die üblichen Rechtswege halten werde.
Es ist rechtlich definiert, wie man vorzugehen hat, wenn es Probleme gibt, wie in diesem Fall. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weil der Schweizer Botschafter interveniert hat. Von daher, dünkt es mich, ist das eine sehr gewagte Behauptung, die die New York Times da gemacht hat. Die steht nun einmal so im Raum.
Sagt Alfred Mettler, er ist Finanzexperte der Georgia State University. Es ist 6.06 Uhr, Sie hören die Sendung «Heute Morgen». Der Welternährungsgipfel in Rom ist zu Ende. Zähe Verhandlungen haben zu einem Schlussdokument geführt. Dieses mögen zwar nicht alle Länder wirklich mittragen und wenig griffig ist es auch. Dennoch, im Grundsatz wollen die mehr als 180 Staaten das Leiden von Millionen von Menschen lindern und die Nahrungsmittelproduktion ankurbeln. Das griffigste Ergebnis von Rom aber sind die Milliardenbeträge, die für rasche Hungerhilfe in Aussicht gestellt worden sind. Aus Rom berichtet UNO-Korrespondent Markus Mucklin.
FAO-Generaldirektor Jacques Diouf äußerte sich angenehm überrascht über den Ausgang der Ernährungskonferenz.
Notre conférence n'était pas une conférence d'annonce de contribution. Et nous avons eu la surprise agréable de voir des engagements extrêmement importants.
Es sei nicht geplant gewesen, Hilfszusagen zu erhalten, doch im Verlauf der Konferenz seien beträchtliche Gelder versprochen worden. Hilfszusagen von insgesamt rund 7 Milliarden Dollar wurden gemacht. Wofür die Gelder bestimmt sind, sei aber noch offen, geben Nichtregierungsorganisationen zu bedenken. Auch sei nicht klar, für welche Zeitperiode sie bestimmt seien. Gewiss ist dennoch, die FAO, das Welternährungsprogramm und die Weltbank verfügen künftig über mehr Mittel für Investitionen in die Landwirtschaft. Dieses Ziel ist denn auch unbestritten. Nachdem die Landwirtschaft lange vernachlässigt wurde, soll sie nun wieder mehr Gewicht erhalten. Insbesondere die Kleinbauern und die Agrarforschung sollen gefördert werden, hält die Schlusserklärung fest. Bis zuletzt umstritten waren Fragen des internationalen Agrarhandels. Argentinien, das seine Exporte zuletzt gebremst hatte, wollte sich nicht dem Aufruf anschließen, solche Beschränkungen rückgängig zu machen. Es machte zusammen mit Venezuela, Kuba und anderen lateinamerikanischen Staaten weitere Vorbehalte an der Schlusserklärung. Sie hätten sich eine deutliche Kritik an den hohen Agrarsubventionen der reichen Länder gewünscht und an der Rohstoffspekulation.
In die Schweiz. Die SVP kommt nicht zur Ruhe. Nationalräte aus der Romandie kritisieren die SVP-Kampagnen aus der Deutschschweiz. Diese kämen in der Romandie gar nicht an, was beispielsweise die verlorene Abstimmung über die Einbürgerungsinitiative der SVP gezeigt habe. Nun kommt es zur Aussprache zwischen den welschen Ratsmitgliedern und der SVP-Parteileitung. Monika Zumbrunn.
Es gehe nicht um den Inhalt, sondern um den Stil, sagt der zweisprachige Walliser Nationalrat Oskar Freisinger.
Sie können denselben Inhalt in der deutschen Schweiz und in der welschen Schweiz nicht gleich an den Mann bringen. Die Sensibilitäten sind anders, die ticken anders.
Es brauchte wohl zuerst eine Niederlage wie am vergangenen Abstimmungssonntag. Nun aber begehren die welschen SVP-Mitglieder auf. Sie verlangen mehr Freiheiten bei künftigen Kampagnen und ein eigenes Budget dafür. Die welschen SVP-Vertreter fühlen sich von den übermächtigen Deutschschweizern zudem nicht immer ernst genommen.
Die Romandie wird von den Zürchern selbstverständlich etwas als exotisch wahrgenommen, aber auch ein Exot hat durchaus seine Ideen und seine Daseinsberechtigung, auch wenn er Walliser ist.
Am kommenden Montag findet deshalb eine Aussprache statt zwischen Vertretern der Romandie und der SVP-Parteileitung. Fraktionschef Kaspar Bader relativiert allerdings die Kritik aus der Romandie.
Ich glaube, es ist richtig, dass man nach einer verlorenen Abstimmung eine Analyse macht und zu diesem Zweck werden wir dann am Montag eine Sitzung mit der Romandie durchführen. Aber da bestehen überhaupt keine Probleme.
Und dennoch, die SVP-Spitze hat gute Gründe, nichts anbrennen zu lassen. Zurzeit suchen die vier abtrünnigen Berner und Bündner SVP-Nationalräte einen fünften Mann oder eine fünfte Frau, um eine eigene Fraktion gründen zu können. Und diese fünfte Person könnte durchaus aus der Romandie stammen.
Wer sich in der Schweiz von den Medien unfair behandelt fühlt, kann sich beim Schweizerischen Presserat beschweren. Der Presserat ist das Selbstkontrollorgan der Medienbranche. Getragen wurde er bisher nur von den Journalistenverbänden. Jetzt sind auch die SRG Idée Suisse und der Verlegerverband Schweizer Presse in die Trägerschaft aufgenommen worden. Mit der Beteiligung der Arbeitgeber soll der Presserat gestärkt werden. Medienredaktor Klaus Bonanomi.
Verleger und Medienschaffende sitzen nun also im selben Boot. Doch ob sie auch in dieselbe Richtung rudern? Ja, glaubt Verlegerpräsident Hans-Peter Le Brumont.
Wir haben ja etwas Wichtiges bei den Medien, das wir als Verleger vertreten müssen, nämlich die Glaubwürdigkeit unserer Produkte. Diese Aufteilung, dass die Journalisten für die Ethik und die Verleger für die Wirtschaft da sind, das ist definitiv falsch,
meint der Verlegerchef. Auch Esther Diener, Vizepräsidentin des Presserates, hat keine Angst vor möglichen Konflikten.
In der täglichen Arbeit des Presserats wird das keinen großen Einfluss haben. Denn die Verleger nehmen nur im Stiftungsrat Einsitz und der Stiftungsrat trägt den Presserat, greift aber nicht in die tägliche Arbeit und in die Stellungnahmen ein.
Man werde unabhängig bleiben, sagt Esther Diener, und sich weiterhin einzig an den berufsethischen Richtlinien für die Medienschaffenden orientieren. Skeptischer ist Stefanie von Aburg von der Mediengewerkschaft Comedia.
Wir begrüßen grundsätzlich, dass sich die Verleger nun im Presserat für ethische Fragen engagieren wollen. Unserer Ansicht nach steht dies aber im krassen Gegensatz zu ihrem Verhalten als Arbeitgeberorganisation.
Die Verleger müssten nun endlich Hand bieten für einen Gesamtarbeitsvertrag, fordert Comedia. Denn hohe ethische und qualitative Standards für die Medien ließen sich nur umsetzen mit guten Arbeitsbedingungen für die Medienschaffenden.
Und hier sind die Börsendaten von Thomson Reuters.
In New York schloss der Dow Jones Index bei 12.604 Punkten plus 1,7%. In Tokio steht der Nikkei Index bei 14.548 Punkten plus 1,5%. Der Dollar wird zu einem Franken 03,94 gehandelt, der Euro zu einem Franken 61,97 beziehungsweise zu einem Dollar 55,85.
Das Wetter heute Freitag ist weiterhin bewölkt, ab und zu regnet es, dazwischen gibt es auch kurze Aufhellungen. Im Norden wird es 18 Grad, im Süden 22 Grad. Das war heute Morgen. Die Redaktion der Sendung hatte Veronika Mayer, am Mikrofon Daniel Knoll.